Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt.
Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich bei Jugendlichen, bei Teenagern Grenzen setzen? Wie gelingt mir das, wenn die Teenager schon längst sagen, ich bin raus hier? Grenzen setzen bei Teenagern, das ist schon ziemlich spät. Weil wenn ich es vorher nicht gemacht habe, wo es noch gut möglich war und wo auch die Zeit der Grenzziehung war, zum Beispiel im Alter zwischen 3 und 5 Jahren in der Trotzphase, in der zweiten Trotzphase im Teenageralter, wenn die erste Trotzphase nicht gelungen ist, bin ich reichlich spät dran. Ich weiß, das ist nicht jetzt eine gute Nachricht, aber erziehen kann ich im Teenageralter nicht mehr. Ich kann mich nur noch beziehen, ich kann nur noch eine Beziehung aufbauen, aber wenn ich jetzt anfange zum Erziehen, weil ich merke, es ist mir jetzt alles entglitten, als Elternteil oder als Erziehungsberechtigter oder Verantwortlicher von Teenagern, die tun, was sie wollen, dann ist es echt spät. Die sind schon zu stark, die haben schon ihren eigenen Willen, die haben schon ihre eigene Identität in Ausbildung, die sind noch nicht fertig ausgebildet mit der Identität und mit der Individuation, das schon gar nicht, da braucht es oft bis 25, 30 heutzutage, aber sie sind am Weg und die sind stark am Weg und gut am Weg, ja, egal in welche Richtung. Aber das Hauptthema ist, wenn ich jetzt versuche noch zu bremsen, wäre ich eher ausgelacht, müdes Auge, ja. Und wenn ich versuche dann Strafen einzuführen und ich versuche ihnen das Handy wegzunehmen und ich versuche ihnen kein Geld zu geben und so, ja, dann ich habe jetzt einen Teenager und die Eltern, ja, die haben das alles noch versucht, wo ich ihnen gesagt habe, das wird nicht gut funktionieren. Ja, was ist jetzt? Jetzt sitzt er zum ersten Mal eben in U-Haft, weil er einfach halt größere Geldmengen woanders sich organisiert hat. Das ist keine gute Idee. Und ich sage nicht, dass jeder gleich, wenn ich einem Teenager Geld jetzt dann nicht mehr gebe, sofort gröber sich woanders Geld beschaffen geht. Nein, das Gott sei Dank nicht. Sondern zwei Dinge sind mir wichtig. Wie gehe ich um mit Grenzsetzung bei Teenagern? Das eine ist, wenn ich merke, da geht was aus dem Ruder und da geht was so in die Richtung, wo ich sage, das kann ich überhaupt nicht mehr vertreten mit meinem Leben und du bist doch meine Tochter und du bist doch mein Sohn und all diese Dinge, dann muss ich innerlich mich im ersten Schritt befreien davon, dass ich noch was zu sagen habe. Dann muss ich so loslassen, dass ich sage, es ist dein Leben und ich achte dein Leben. Das ist der Schritt 1. Wenn mir das gelingt, ehrlich und nicht solange du die Füße unter meinen Tisch hängst, geschieht das, was ich sage. Ja? Also Sie sehen schon, das sind Sätze, die werden nicht mehr funktionieren. Ja? Ich muss innerlich loslassen. Ja? Und ich habe selber Kinder, die schon über dieses Alter hinaus sind und die noch in diesem Alter sind. Also ich habe jetzt auch eigene Erfahrung und habe mich damit auch wissenschaftlich und beruflich damit immer wieder beschäftigt. Also das heißt, nur wenn ich innerlich diese Menschen, diese Individuen freigebe, die zufällig auch meine Kinder sind, mein Sohn, meine Tochter, dann kann ich überhaupt einen Zugang zu ihnen finden. Das ist der Schritt 1. Ja? Und der Schritt 2 ist, dass ich dann schaue, warum haben sie denn ein berechtigtes Anliegen, dass sie das jetzt so, wie sie tun. Wobei ich sagen muss, geht gar nicht. Ja? Also, keine Ahnung, sich ansaufen oder Drogen nehmen, geht gar nicht. Ja? Aber dann muss ich wirklich fragen, was ist das berechtigte Anliegen? Und das berechtigte Anliegen ist ganz oft bei all diesen Entgleisungen, bei all den Übertreibungen. Jetzt habe ich einen anderen Teenager, die fahren in der Nacht Wettrennen. Katastrophe, ja. Auf Strecken, wo man sicher tot ist, wenn dein Auto entgegenkommt. Ja? Wenn sie fahren eh um 3 in der Früh, ja? Wo die Chance ist, dass weniger los ist, ja, aber Katastrophe, da muss man Grenzen setzen als Elternteil, weil das ist hoch, hoch gefährlich. Ja? Nein, sind Gott sei Dank nicht meine Kinder, das sage ich immer, ja. Aber das Arge ist, allein schon, wenn man da zuschaut, wie die Eltern leiden, ist es natürlich irre. Ja? Und was ist das berechtigte Anliegen bei diesen Jugendlichen? Ja? Und wenn ich das berechtigte Anliegen verstehe, dann kann ich erst mit ihnen ins Gespräch kommen, Also bei diesen Wettrennen, was diese Burschen da, diese Jungs da in der Nacht machen, heißt einfach, ihr brechliches Anliegen ist, sie wollen testen und sie wollen ausprobieren, wo ist ihre Grenze? Und die Grenze ist eben nicht mehr zu Hause beim Vater oder bei der Mutter, die ist schon vorbei, sondern die Grenze ist, wo ist die Rutschgrenze in der Kurve um 3 in der Früh, wenn ich jemanden noch in der Kurve versuche zu überholen. Ist schlecht, dass die Grenzen jetzt so ausprobiert werden müssen. Ja, bin ich voll bei jedem, der das auch so sieht wie ich, keine gute Idee. Aber ich würde dann als Elternteil sagen, ja, ich sehe, dass ihr das macht und dass ihr das machen wollt und dass euch das gefällt, ja. Ich zahle euch einen Fahrtechnikkurs, ja, damit ihr das einfach mal lernt. Am Samstagvormittag lernt ihr es, damit ihr es in Samstagnacht ausprobieren könnt, ja, und dadurch einfach sicherer seid. Und das habe ich eben mit diesen Eltern besprochen, die das Problem mit dem Jugendlichen gehabt haben. Der hat diesen Kurs gemacht und dann hat bei dem ein Umdenken angefangen. Das heißt, der hat von Fachleuten, die sich wirklich super auskennen mit diesem Fahrtechnik-Training, eben mitgekriegt, der hat sich viel mehr angeschaut dort und hat gesehen, wie er wirklich, weil da konnte er rutschen, ja, wie er wirklich ins Schleudern gekommen ist bei diesem Fahrtechnik-Kurs. Und der hat dann die ganze Gruppe überzeugt, dass es keine gute Idee ist, so wie sie fahren, und hat ihnen eigentlich den ganzen anderen Pseudorennfahrern, ja, mit wenig Fahrerfahrung dann eben erklärt, was passieren kann, wenn wir so weiter tun, wie wir weiter tun. Das heißt, die Eltern haben die Grenze nicht gesetzt, sondern die Eltern haben etwas ermöglicht, damit er selber in der Lage war, für sich Grenzen zu setzen, und hat es dann auch geschafft, in seiner Peer Group auch bei den anderen Grenzen zu setzen. Schwieriger ist es bei Drogen, also alles, was dann Suchtcharakter hat oder auch Alkohol oder auch Pornografie-Sucht und so in dem Alter, dann ist natürlich viel schwieriger, weil die Sucht hat einen noch größeren Sog, wo die Grenzen eben grenzenlos werden, ist ja das Wesen von Sucht, ja, und dadurch ist es noch einmal ein größeres Leid. Deshalb müsste ich eigentlich auch früher ansetzen für die Suchtprävention, wenn das geht, und eben den Kindern oder denen, die noch nicht eben in der Pubertät sind, auch vermitteln, wann ist genug. Und weil danach ist dann genug nicht genug. Und wenn ich selber ein Typ bin, als Erwachsener, der ein Suchtpotenzial hat, wo genug nie genug ist, dann ist es noch schwieriger, das zu vermitteln, dann wird das auch der Jugendliche nicht von mir annehmen. Die Möglichkeiten, die mir einfallen, wie ich einem Teenager Grenzen setzen kann bei der ganzen Suchtthematiken, ist, dass ich ihm einen anderen Sinn versuche aufzuzeigen. Wenn ich das nicht kann mehr als Elternteil, dann über andere gleichaltrige Freunde. Das ist überhaupt meistens ein Königsweg. Grenzen setzt der andere Gleichaltrige. Da wird es viel ernster genommen als wie vom Vater oder von der Mutter, wo die Grenzen nicht mehr akzeptiert werden. Grenzen können sich auch Geschwister untereinander setzen, das wird auch noch mehr akzeptiert, aber die Eltern haben wenig Chance. Und je mehr der Jugendliche selbstständiger auch schon wird, selbstständiger auch schon denkt, Gott sei Dank, ja, und auch sein eigenes Wertegerüst entwickelt, desto schwieriger wird es, wenn mein Wertegerüst oder mein Werte, meine Werte andere sind, als wie die der Jugendliche entwickelt hat. Und deshalb ist auch immer eine ganz wichtige Empfehlung, solange es noch geht, solange ich als Elternteil noch Einfluss habe, schauen, dass meine Kinder Kontakt mit Jugendlichen haben, die ein ähnliches Wertegerüst haben wie unsere Familie. Dann ist das viel harmonischer, dann ist das viel passender, dann kriegen die Freunde und eine Peer Group, wo das ungefähr zusammenpasst, wo das von der Kultur zusammenpasst, wo man eben merkt, ja, das ist gut. Wenn die Jugendlichen, meine Kinder in Kulturen oder in Wertesysteme kommen, die komplett anders sind, als wie es bei uns üblich ist, dann gibt's halt meistens Brüche, dann gibt's meistens massive Änderungen, und das dritte epigenetische Fenster, wo es ja eben in der Pubertät so ist, dass die Großhirnrinde komplett neu strukturiert wird, kann es durchaus sein, dass die ganzen alten Werte, die ich bis zum 10., 11., 12. Lebensjahr als gut und selbstverständlich als Jugendlicher angesehen habe, dann ab der Pubertät schlicht einfach gelöscht sind, und ich komplett neue Werte für lebenswert für mich erachte, die dann mein restliches Leben mich prägen. Und das geschieht vor allem dann, wenn in dieser Phase, wo dieses dritte epigenetische Fenster eben offen ist, und habe ich eh ein Video auch dazu gemacht zu diesen epigenetischen Fenstern, wo es dann nachher so ist, dass der Jugendliche nicht mehr die Werte als seine Werte erkennt, die er früher hatte, und auch natürlich nicht die Werte, die die Eltern hatten. Und das macht dann natürlich das Ganze schwierig. Daher, Grenzen setzen bei Teenagern nur in der Beziehung, nur im Gespräch, wenn ich den Teenager erreiche, wenn ich den Jugendlichen erreiche, wenn ich das Gefühl habe, ich als Erwachsener, ich als Vater oder Mutter, ich kann ihm was sagen, weil er ist, das ist sein Thema, das ist wie dieses Beispiel mit dem Fahrtechniktraining, ja? Das hat er gern angenommen, weil er eigentlich Angst gehabt hat bei diesen nächtlichen Rennen, ja? Und dann habe ich gedacht, gut, dann bin ich stärker und schneller und überhole die anderen, deshalb mache ich das Fahrtechniktraining, ja? Das kann man der Vater ruhig zahlen. Und dann setzt erst ein Prozess in Gang, weil ein anderer in ihm was induziert, wo er sagt, okay, diese Werte von dem nehme ich an, ja. Aber ich kann als Vater nur noch ganz wenige Werte vermitteln, die dann auch angenommen werden von den Jugendlichen. Wenn die zu mir kommen und was fragen, dann sind das auch so kurze Fenster, wo ich dann hochpräsent sein muss und dann ihnen wirklich noch einmal die Sachen sage, auch als Erwachsener, die mir wichtig sind. Und da kommen dann oft ziemlich gute Fragen von den Jugendlichen, wo ich dann auch merke, puh, das ist schon echt überlegt von denen. Ja, da habe ich selber nicht so die schnellen Antworten. Muss ich auch zugeben, dass ich da vielleicht nicht die Antwort habe. Und dann kann sein, dass dann wieder Vertrauen wächst und dass ich dann wieder mehr mit den Jugendlichen dann im Gespräch sein kann. Kann aber auch sein, dass das Fenster wieder zugeht. Deshalb erster Schritt, Jugendliche loslassen und ihnen vertrauen, dass sie ihren Weg machen, und wenn sie kommen, dann da sein und dann präsent sein. Aber bis zum 12. Lebensjahr wäre es gut, präsent zu sein. Als Elternteil. Ja. Viel Kraft, wenn Sie da noch mehr Unterstützung brauchen, wenn Sie da noch mehr Details brauchen für Ihr ganz persönliches Konfliktpotenzial-Thema, gerne unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch, wo wir gerne in Kontakt treten können und schauen können, ob ich Ihnen da Stütze sein kann. Alles Gute für Sie.
Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog reinhardpichler.at kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.